Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Fußball mit Vision Podcast. Heute mal wieder zu dritt. Wir haben jetzt lange nur zu zweit gemacht und es gab schon die Stimmen, dass unbedingt mal wieder ein Gast kommen sollte. Und da haben wir uns nicht lumpen lassen und was ganz Großes uns reingeholt.
Das ist mal eine würdige Vorstellung heute.
Genau. Aber bevor wir reingehen, ich werde auch gleich unseren Gast vorstellen und gleich auch mit einem Fragenhagel überschütten. Aber wie immer stellen wir uns auch noch selber kurz vor, dass jeder weiß auch, worum es geht bei Fußball mit Vision, auch bei uns im Podcast. Und dann starten wir direkt rein.
Ja.
Maui, magst du, bevor ich wieder einen Monolog halte?
Freunde des gepflegten Ballsports, herzlich willkommen von meiner Seite. Wie ihr wisst, wir sind eine Gruppe von aktiven, teils, aber auch teils nicht mehr aktiven Fußballern mit ja, zwei riesengroßen Leidenschaften, nämlich zum einen der Fußball, aber auch vor allem der Glaube an Jesus Christus. Und wir ja, möchten uns gegenseitig ermutigen, im Glauben zu wachsen. Und möchten auch unsere Plattform nutzen, um Jesus groß zu machen. Ich glaube, das zeichnet uns alle aus. Und ich bin da, wie ihr auch, mega dankbar, in so einem tollen Team dabei zu sein. Und freue mich heute auch sehr, selber auch Dinge, weitere Dinge von Manu zu erfahren, auch wenn ich dein Zeug natürlich persönlich schon kenne. Aber ich denke, ihr dürft sehr, sehr gespannt sein, was Manu alles berichtet. Und ja, neben mir zur Linken sitzt erstmal der Lukas Ginginger, alias Genki. Hat beim VfB Stuttgart gespielt, bei FC Bayern München. Ihr kennt mittlerweile schon so ein bisschen die ganzen Stationen, könnt auch gerne nochmal in einer alten Folge reinhören. Und ich bin selbst noch aktiv bei den Stuttgarter Kickers. Auf die sportliche Situation gehen wir nicht ein. Ich hoffe, wir holen noch ein paar Punkte vor der Winterpause. Aber ich denke, das sollte drin sein.
Maui, das war stark. Kurz
Okay,
und
hä?
knackig. Hat mir gut gefallen. Genau, du hast jetzt schon den Namen, aber das hat man auch im Titel gelesen, schon ein bisschen geleakt. Also handelt sich heute um Manuel Bühler. Und wir werden natürlich ausführlich über deine Story auch reden, sowohl sportlich als auch neben dem Platz. Aber wir haben uns so gedacht, dass jeder schon mal ein bisschen einen Einblick bekommt, in welche Sphären es heute geht. Haben wir ein paar Fragen vorbereitet, wo wir auch gar nicht jetzt so groß drauf eingehen wollen, sondern kurz und knackige Antworten.
Alles klar.
Dein Spezialgebiet, oder?
Ja, absolut.
Und die erste Frage ist gleich: Was ist denn das schönste Stadion, in dem du je gespielt hast?
Allianz Arena.
Okay, das ist schon mal ein Brett. Bester Spieler, mit dem du gespielt hast?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, da gab es einige gute Spieler, die es auch recht weit geschafft haben. So spontan würde mir jetzt Gündogan einfallen, Kevin Volland, Bernd Leno. So ein paar Jungs, die es recht weit geschafft haben.
Okay, und Spieler, gegen die du gespielt hast?
Boah, also für mich persönlich der schwierigste, das war, glaube ich, André Hahn.
Oh.
Das denkt man nicht. Ja, aber in seiner Hochphase war der wirklich mal brutal, war ja auch kurzzeitig Nationalspieler und der hat mich da mal auf nicht so guten Fuß erwischt in einem Testspiel. Aber von den Namen würde ich sagen Alaba und Götze.
War der bei Augsburg oder
Okay.
Hahn?
Damals bei Gladbach noch.
Damals bei
Genau,
Gladbach.
ja.
Und du hast ja hauptsächlich Innenverteidiger gespielt, oder?
Ja, Innenverteidiger, defensives Mittelfeld, manchmal auch rechts
Und war
hinten.
Hahn Stürmer?
Der war
Schon.
Stürmer, ja.
Und so ein richtig ekliger
Ja, war
Beißer
ein
halt, oder?
ordentlicher Kasten, dynamisch,
Schnell einfach, ne,
schnell
auch.
auch, ja.
Krass. Okay, sehr gut. Für alle, die den noch kennen.
Es war ein Testspiel mit 60 gegen Gladbach damals.
Okay.
Ja.
Ja, dann hast du schon ein bisschen was vorausgenommen. Aber wenn du es jetzt schon sagst, hast schon gesagt, ist für dich München blau oder rot?
Also, das ist auch eine Frage, da scheiden sich ja die Geister. Es gibt da so einen Song, der heißt Münchens große Liebe, TSV. Ja, und zwar. Deshalb ganz klar auch mit meiner Biografie 60 München. Man ist
Ja.
immer wieder überrascht, wie viele Fans das noch gibt. Ne? Das ist so ein schlafender Riese. Klar, jetzt dritte Liga, aber wenn da wieder ein bisschen Schwung reinkommen würde, sportlich, würde man das schon auch merken. In München selber 60 schon auch noch eine große Nummer.
Ja, das denkt man echt so, als nicht als Baden-Württembergler oder Sachse, gell, hat man das eigentlich nicht so auf dem Schirm, gell, dass halt echt 60 eine riesen Nummer ist, so in München, im Gegensatz zu Bayern. Also klar, Bayern mittlerweile auch. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ja, von der Geschichte bedingt, ne, dass 60 halt einfach wirklich mal so auch sportlich die Nummer 1 war Und es halt noch viele von der älteren Generation gibt, die das dann immer noch so ein bisschen dran hängen. Aber wir wollen weiter im Hagel bleiben und noch die Frage stellen, wer war denn der Trainer, der dich am meisten beeindruckt hat?
Ich würde sagen, der Mausi. Ja, nicht der Maui, sondern der Mausi.
Okay.
Ja, der hieß so, weil er, oder heißt so, weil er jetzt auch ein bisschen kleiner ist, sage ich mal. Ne?
Ja.
Und der war mein Trainer in der Jugend. Klaus Schaaf hat immer reingeschrien, abseits, und der Schiri hat komischerweise immer gepfiffen in der D-Jugend. Nee, aber sonst würde ich sagen, jetzt Dieter Hecking, er war ein guter Trainer, Rainer Maurer auch, damals bei 60 München mit viel Erfahrung, war schon spannend, da auch so das mal mitzuerleben.
Dieter Hecking wieder aktiv gerade, ne?
Bei Bochum jetzt, ja, wieder eingesprungen. Der war, glaube ich, kurzfristig jetzt mal oder auch Sportdirektor und so bei Nürnberg. Und jetzt ist er aber wieder ins Trainergeschäft.
Aber gab es da auch so eine krasse Fähigkeit von Hecking, wo du so sagst, das hat ihn da unterschieden und das hat dir imponiert?
Ich muss sagen, damals im Training, da war es so, dass er sich relativ auch viel rausgehalten hat. Immer wieder natürlich dann im Kreis und so die Ansagen gemacht. Aber das Training wurde eigentlich weitestgehend so von den Co-Trainern dann gemacht.
Krass.
Und natürlich von seiner Aura und von seiner Vita und Geschichte schon auch irgendwo eine Präsenz, ne? Bei Wolfsburg, bei Hannover und so, der hat ja viel erlebt, viele Stationen auch schon in der Bundesliga gehabt, und das ist natürlich dann schon auch was Besonderes.
Ja.
Ja.
Okay, sehr cool. Maui, von dir noch einen Hagelbrocken.
Ich glaube, da sind wir schon richtig auf dem richtigen Weg. Ich glaube, da haben wir schon ein paar Leute auch neugierig gemacht, wie denn deine sportliche Laufbahn verlief. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal ganz vorne an. Erzähl gerne mal, wo deine Anfänge waren, wo hast du angefangen zu kicken?
Ja, ich finde es halt auch immer cool, ne? Also man hört es ja immer so vom Dorfverein dann zum Profiklub.
Ja.
Dann auch immer wieder so individuelle Geschichten zu hören, wie das funktioniert, wie die Stationen sind. Weil es gibt ja dann wirklich die Fälle, die halt einfach mit, was habe ich letztens wieder gehört? Welche Spieler waren das? Davy, glaube ich. Nee, nicht Davy. Ah, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Aber es war auf jeden Fall jemand, der in der U11 schon in einen Profiverein gegangen ist.
Mhm.
Vielleicht fällt es mir später nochmal ein. Und oder war es David Raum? Kann auch sein. Auf jeden Fall gibt es die Spiele halt auch. Aber bei dir war es ja der Dorfverein. Ne?
Bei also mir war es der klassische Dorfverein.
Fang da gerne mal an.
Ja, ich habe angefangen beim TGV Entring. Hier zwischen Tübingen und Herrenberg. Ein kleiner Verein am Schönbuchrand. Und wie viele junge Kerle, ne, mit dem großen Traum, irgendwann mal Profi zu werden, weil ich immer so gedacht habe, Fußball ist so das Maximum, was ich mal rausholen kann aus meinem Leben, um ein erfülltes, glückliches Leben auch führen zu können. Das wissen wir alle ja, im Fußball liegt unglaublich viel Geld drin und berühmt, Stadion ist voll und all diese Dinge, viel Anerkennung. Das habe ich auch recht früh gemerkt, damals schon, dass wenn ich gut Fußball spiele, man irgendwo auch einen Wert bekommt. Und dementsprechend war dieser Traum, Profi zu werden, schon echt recht früh da. Und ich bin dann beim TGV Entringen gewesen, irgendwann in die Bezirksauswahl gekommen. Die haben so die Talente aus den umliegenden Dörfern geholt. Und da hat dann der nächstgrößere Verein, der SSV Reutlingen, sich eine Mannschaft zusammengebaut. Da durfte ich dann auch zum SSV wechseln.
Wie alt warst du da?
Damals war ich so, ich glaube, das war D-Jugend, zweites Jahr, wo ich dann nach Reutlingen bin.
Mhm.
Wie alt man da ist, das war der Maui, glaube ich. Mhm. Ja, so 11, 12. Und dann bin ich nach Reutlingen, habe dann dort 3 Jahre gespielt und bin dann irgendwann in die württembergische Auswahl gekommen. Und württembergische Auswahl, die nächsthöhere Auswahl über Bezirksauswahl, da ist man dann so auf dem Präsentierteller natürlich für die ganz großen Vereine. Und es hat dann angefangen mit 16, dass Mannschaften angerufen haben, wie jetzt der VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim, SC Freiburg, Nürnberg, 60 München, Karlsruhe. Und natürlich konnte es damals nur einen Club geben, und zwar der 1. FC Nürnberg, selbstverständlich. Das war... Fragen mich viele, warum eigentlich? Ja, zum VfB wollte ich damals nicht, weil ich so mit den Spielern schon in der württembergischen Auswahl und so war und gerne als ein unbeschriebenes Blatt in ein neues Umfeld gehen wollte. Freiburg war auch hoch im Kurs, aber letzten Endes hat Nürnberg mich also richtig mit allem, was sie sozusagen hatten, haben sie in Bewegung gesetzt, wollten mich holen, haben dann so eine kleine Delegation vorbeigeschickt, Trainer und echt? NLZ-Chef mit
Trikot. Waren die bei euch zu Hause?
Bei uns zu Hause. Und da habe ich halt schon gemerkt, da war es nicht so, okay, geh mal hin zum Probetraining und dann gucken wir mal und so, schön, dass du hier bist. Sondern die haben wirklich gleich gesagt, sie wollen mich. Und der Marvin Plattenhardt, mit dem ich damals ja bei Nürnberg zusammen gespielt habe, auch lange, der war vorher schon mit mir in Reutlingen, hat dann dort auch zugesagt gehabt. Und dann war das so ein guter Freund, der den Schritt auch macht. Okay. Ja, fremde Stadt. weit weg von zu Hause. Dieser ganze Schritt mit 16, das war natürlich schon eine Hausnummer. Und da war dann ein Kumpel mit dabei, der da schon hin ist. Und eben, die haben mir sehr viel Wertschätzung auch entgegengebracht. Dann bin ich damals nach Nürnberg gegangen.
Und damals auch noch erste Liga, ne? Also erste Mannschaft war erste Liga.
Ja, Nürnberg war damals noch erste Liga.
Ist halt da irgendwann mal auch dann Pokalsieger geworden, ne? Also schon nochmal eine andere Nummer.
Genau.
Selbst Reutlingen so war ja Zweitliga. Reutlingen war Reutlingen, aber ich fand damals erste Mannschaft zu deiner Zeit, oder? Da waren die zweite Liga.
Ja, ich glaube, da war gerade so Regionalliga Süd, dritte Liga noch. Mhm. Davor waren die aber in der zweiten Liga.
Ja, hat auch so eine Vergangenheit, ja.
Ja.
Okay, und dann zu Nürnberg ins Internat. Das war dann U17 wahrscheinlich.
Genau. Ja,
dann auch Junioren-Bundesliga gespielt.
Genau.
Alles mitgenommen.
Ja, dort dann die Nachwuchsmannschaften so durchlaufen. War auch recht gut zum Start. Ich war gleich Kapitän auch dann in der U17, erweiterter Kreis auch von der U-Nationalmannschaft. Und da habe ich mich irgendwann auch so in den Fokus gespielt. Erstmal bei der zweiten Mannschaft, dann Regionalliga Süd. Damals als jüngerer Jahrgang A-Jugendspieler durfte ich da dann schon reinschnuppern. Dann im zweiten Jahr A-Jugend war ich da fest mit dabei. Und dementsprechend kam dann irgendwann auch so das Highlight, dass ich dann bei den Profis mittrainieren durfte. Damals eben, wie wir es vorher schon angesprochen haben, bei Dieter Hecking. Da habe ich schon erstmal gucken müssen.
Ja, das finde ich halt auch krass, ne? Weil jetzt so Nicht-Fußballer, die nicht so im Game sind, die wissen auch gar nicht, dieser Sprung nochmal von der Jugend in den Erwachsenenbereich, der ist ja auch nochmal schwer. Ne? Also mir hat man das immer so gesagt, ich konnte es gar nicht so richtig glauben. Ja, du bist halt in der U19 und dann geht es in den Erwachsenenbereich, da läuft es dann einfach so weiter, aber das ist dann einfach anderes Niveau, es ist richtig körperlich und so. Und dass du dann da schon im ersten Jahr U19, also dann warst du so 17, 18 und dann schon aber bei den Erwachsenen in der vierten Liga Nürnberg.
Genau, also die haben mich praktisch hochgezogen als jüngerer Jahrgang schon, ein Jahr vor dem normal regulären Alter.
Ja.
Und das war natürlich damals schon auch eine coole Gelegenheit. Männerfußball ist natürlich nochmal eine andere Liga. Das habe ich dann vor allen Dingen aber auch dann die ersten Male beim Training von der Bundesligamannschaft gemerkt. Ist ja auch so, dass es echt wenige schaffen eigentlich. Ne? So 2-3 Spieler pro Jahrgang vielleicht, die in die erste Mannschaft dann längerfristig reinkommen. Viele, die vielleicht mal trainieren dürfen, aber da sich zu etablieren. Und ich weiß noch damals, da gab es einen Spieler, Stürmer, gell? Christian Eigler hieß der. Ich habe immer so gedacht, ich bin auf jeden Fall noch besser als der. Und der war auch öfters mal so der Buhmann, wenn es bei Nürnberg nicht so gut lief. Und dann bin ich da so zum Training marschiert. Natürlich cool mit den ganzen Spielern. Mintal, Schäfer, Pinola, damals noch so von meiner Kindheit an so große Fußballer, die ich wöchentlich in der Bundesliga verfolgt habe. Jetzt stehe ich mit denen auf dem Platz. Besonderes Erlebnis. Und Christian Eigler war dann so mein direkter Gegenspieler. Und der hat mich so in den Hut gesteckt. Damals, kein Scherz, ich habe am Abend so mir gedacht, wie soll ich eigentlich hier die Woche überleben? Und ne, das war ja eher so der, wo man immer so ein bisschen drauf sich eingeschossen hat. Technisch nicht immer so sauber, aber der war brutal clever, robust, schnell und so. Es war eine richtige Lehrstunde. Da habe ich gemerkt, okay, Bundesliga vom Jugendbereich kommt, ist schon nochmal echt ein Riesenschritt. Und das ging alles extrem schnell vom Tempo. Und da hatte ich abends echt einen Drehwurm, so ein bisschen.
Ja, wie, kurze Frage, wie lief das ab? Ich habe ja auch bei Schalke 2 damals gespielt und 2 Jahre nicht einmal oben mittrainieren dürfen. Habe es aber immer wieder natürlich gehört, wenn da andere Jungs mal irgendwie oben dabei wären, vor allem für die gar nichts mit dem Fußball vielleicht oder wenig mit dem Fußball zu tun haben, ruft dann wahrscheinlich Trainer an, oder? Oder kriegst du es über den Dritten dann irgendwie vermittelt?
Ja, mir hat es der Trainer von der zweiten Mannschaft gesagt, dass ich ab Montag die Uhrzeit einfach bei den Profis bin und dann kommst du da so an. Ne, der Profi trakt ja auch oft sowas Separates, gehst da rein und siehst dann so die ganzen Spieler, bist erstmal wie bestellt und nicht abgeholt, so gefühlt.
Brauchst du nicht zu atmen
eigentlich. Ja, wirklich, ist schon ein seltsames Gefühl gewesen, aber auch irgendwo besonders dann und war eine tolle Erfahrung.
Es ist halt auch irgendwie so der Reiz immer von so zweiten Mannschaften, ne? Dass es eigentlich, du brauchst nicht irgendwie einen Wechsel, um in eine höhere Liga zu kommen, sondern du kannst halt von jetzt auf nachher, von einem Tag auf den anderen eigentlich ja von der Regionalliga halt in die Bundesliga oder in die zweite Bundesliga. Ich habe das ja bei 60 dann auch gehabt, zweite Mannschaft gespielt und dann immer mal wieder oben mittrainiert und wusste halt so, okay, wenn sich jetzt in Anführungszeichen der Richtige verletzt, dann spiele ich halt einfach am Wochenende zweite Bundesliga. Das ist schon ein heftiges Gefühl.
Ja.
Ist den Spieler vielleicht auch positiv irgendwie in Erinnerung geblieben, der dich so abgeholt hat als junger Spieler? Weil ich kenne auch viele Geschichten, wo man oben bei den Profis dabei ist und dann als junger Hüpfer da mit 17, 18 kommt man zum ersten Mal rein.
Ja.
Und ich meine, als erfahrener Spieler hat man ja immer dann auch so ein bisschen schon im Blick, hey, da ist jemand, der könnte mir meinen Platz wegnehmen.
Ja.
Manchmal nicht immer, aber manchmal.
Ja.
Und es ist halt, du weißt ja selber, es ist ein Haifischbecken, aber ist da vielleicht irgendjemand, gab es da jemanden, der dann gesagt hat, hey, Wer bist denn du eigentlich?
Also ich wollte gerade schon sagen, ich habe gedacht, du gehst so auf positive Beispiele jetzt ein, ne, die mich dann angenommen haben oder gesehen haben, auf mich zugekommen sind. Da habe ich jetzt gar nicht so jemand gerade speziell vor Augen. Wir waren auch 3-4 jüngere Spieler, Timmy Chandler, Plattenhardt und so waren auch mit dabei, die kannte ich schon. Das war natürlich für uns, oder die, wo auch Jungprofis waren, die oft in der zweiten dann auch gespielt haben, da waren natürlich erstmal das die Anlaufstellen, die ein bisschen Vertrautheit geschaffen haben. Im negativen Sinne auch ein paar, ja. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ja.
Also, aber sag keine Namen, aber wenigstens so weit inwiefern?
Nee,
inwiefern
also es war, die,
weil
es
ich finde diese halt, raue
man kann es auch sagen, ja, ich meine so jetzt Andy Wolf, Raphael Schäfer, das war natürlich noch alte Schule. Wolf, der war jetzt nicht irgendwie verbal, aber das war jetzt schon, ne, da hast du besser einen Bogen um den rum gemacht, gerade als junger Spieler. Und der Mann im Tor, der hat schon ab und zu dann auch mal so einen Jungen zusammengefaltet.
Schon vor, ja, erstes Training, Chips da ein irgendwie oben drüber. Ich glaube, da kannst du direkt reingehen.
Ja, also das war schon mal eine spannende Erfahrung.
Weil das kann man sich manchmal auch immer gar nicht so vorstellen, wenn man gerade auch so vielleicht relativ behütet irgendwie so in der Schule, die Lehrer fassen einen natürlich nicht immer, aber auch oft so mit Samthandschuhen an. Und im Fußball ist halt oft nicht so, ne? Also sei es der Trainer oder dann Mitspieler, die halt einfach so sagen, ja, du musst dich hier erstmal beweisen und dann kriegst du einen Dummspruch, ein hartes Foul oder so rein. Das ist schon auch.
Ja, es geht halt einfach auch dann um richtiges Geld.
Ja, genau.
Also ich habe am Anfang mich immer gefragt, du kommst aus der A-Jugend hoch. Und da saßen Spieler, die haben mich ja im Training schon richtig angeschrien, wenn ich einen Fehlpass gespielt habe oder so. Das hat er so verunsichert und du fragst dich, also das hast du ja in der A-Jugend, im Jugendbereich kaum erlebt, dass dich jemand so, ein Mitspieler, so zusammenfaltet. Aber dann kriegst du dann auch immer mehr mit, hey, die spielen um Prämien, die wollen, da geht es um richtig viel Geld, letztendlich um Arbeitsplätze.
Ja.
Und die legen da alles rein und du bist eben nicht nur ein Teammitglied, sondern vielleicht auch gleichzeitig ein Konkurrent mit.
Ich würde sagen, es gibt auch Jungs, die sind richtig korrekt so. Also die gehen auf dich zu und so, das habe ich auch immer wieder erlebt. Aber natürlich, wenn du dann nicht gleich so performst oder so, das sind schon ein paar, die jetzt nicht so viel Geduld dann mit dir haben oder wo du schon auch merkst, da ist jetzt das Zwischenmenschliche nicht jetzt an vorderster Stelle. Bei mir war es ja damals so, bei Nürnberg, ich habe dann mich da reinkämpfen müssen erstmal, habe dann am Ende von der Woche ein Testspiel dann auch machen dürfen mit der Bundesligamannschaft gegen den tschechischen Erstligisten. Und das war für mich eine harte Erfahrung, ja, in dem Sinne, dass ich eigentlich eine halbe Stunde richtig gut gespielt habe. Kam da rein, glaube Stand von 1-1 oder so. Und dann habe ich einen Pass bekommen, defensives Mittelfeld gespielt, wollte ihn zum Torwart zurückspielen. Und der ist mir halt ein bisschen verrutscht, ne? Ist dann immer kürzer geworden, immer kürzer. Und der gegnerische Stürmer hat ihn sich geschnappt, war alleine vorm Torwart, hat ihn reingeknallt. Und ich natürlich erstmal gehofft, ne, dass es niemand gesehen hat, aber dummerweise alle Augen auf dich gerichtet. Und als ich das so realisiert habe, da wäre ich am liebsten im Erdboden verschwunden. Und das war auch echt so, gerade als junger Spieler, wenn du noch nicht so das Standing hast, sehr, sehr ungünstig. Ne? Du spielst den Pass 1000 Mal im Training, der geht immer. Und in dem Moment, wo er nicht schief gehen darf, geht er komplett schief. Und dann war es schon so, dass ich erstmal so ein bisschen auch die Rauheit des Fußballgeschäfts so erlebt habe. Trainer hat mich danach dann hergeholt, mich wieder irgendwann zur zweiten Mannschaft dann zurückgebracht und am Ende von der Saison ging es dann bei Nürnberg perspektivisch, bei der Bundesligamannschaft kam dann halt nichts mehr, ging es dann auch nicht weiter und ja, das war schon dann auch mal so, wo ich gemerkt habe, so schnell es auch nach oben ging,
ja,
immer top, viel Anerkennung und du genießt es sehr als junger Spieler dann auch bei den Bundesligisten im Nachwuchs zu spielen, kriegst viel auch da wieder zurück und dann aber es ist halt immer an Bedingungen geknüpft, ne? Und plötzlich performst du nicht, dann bist du auf einmal weg vom Fenster. Gerade wenn du noch nicht so das Standing hast und so. Und das war damals schon auch für mich eine spannende Erfahrung. Ich durfte ja dann Gott sei Dank zum besten Verein der Welt nach München wechseln. Das hatten wir ja vorher schon das Thema. Ja, aber damals...
Das ist eine krasse Geschichte. Vor allem, weil es ja jetzt zumindest so von der Vogelperspektive bei dir halt immer bergauf ging. Du bist immer so zum nächst besseren Club und beim einer der besten Clubs in Deutschland dann noch von der Jugend halt zu den Profis. Und dann so einen Dämpfer halt zu kriegen, ja, als immer noch sehr junger Kerl.
Das tut jetzt wahrscheinlich den Nürnberg-Fans gut, dass du so glorreich vom FC entsprichst, im Moment vor allen Dingen, aber ja.
Ja, also das stelle ich mir auch krass vor, ja. Und dann war für dich dann 60 so, also warum hast du den Wechsel gemacht? Ja. Als Neuanfang oder Weil die dich auch unbedingt haben wollten?
Nee, das war der Trainer, der mich nach Nürnberg damals geholt hat in der U17, ist dann Co-Trainer von der Zweitligamannschaft bei 60 geworden.
Okay.
Und der fand mich gut.
Wer war das?
Das war der Wolfgang Schellenberg.
Ah, okay.
Genau. Stimmt. Ja. Den kennst du ja vielleicht auch noch.
Ja, genau, kenne ich auch.
Und der hat mich dann nach München geholt. Okay. Und das war natürlich eine gute Anlaufstelle bei 60. Mhm. Und da hatte ich auch echt eine gute Zeit. Also war schon besonders. Ich habe den Verein davor auch nicht so auf der Linse gehabt, aber Traditionsverein. Auch für die zweite Mannschaft kamen da teilweise beim Derby gegen Bayern 2 15.000 Zuschauer oder so. Mhm. Das war echt richtig, richtig cool, so 60 München auch mitzuerleben. Und ja,
durfte. War das auch Allianz Arena?
Das war damals noch nicht Allianz Arena. Also ich habe dann bei 60 in der Allianz Arena auch gespielt. Die Zweitligamannschaft hat in der Allianz Arena gespielt. Aber das war am Anfang dann halt erstmal in der zweiten Mannschaft bei den Profis trainiert. War dann auch Kapitän in der Regionalliga und dann ein Jahr auch im Profikader in der zweiten Liga mit dabei. Aber schwerpunktmäßig dann immer in der Regionalligamannschaft gespielt und immer wieder auch wegen Verletzung halt dummerweise, als ich so kurz vor dem Durchbruch stand, wieder zurückgeworfen worden.
Was waren das so für Verletzungen?
Doch, das hat angefangen so mit 22, ja, viele Sprunggelenksverletzungen. Ich sage immer, beide Sprunggelenke eigentlich bestimmt 5-6 Mal. Bänderrisse und dann Muskelbündelriss im Oberschenkel, Meniskusverletzungen im Knie, Labrum-Einriss in der Schulter. Und immer so kurz vorm Durchbruch wieder Rückschlag. Dann wieder zurückgekämpft, wieder Rückschlag. Und irgendwann habe ich so gemerkt, okay, wenn sich da jetzt nichts ändert, bin auch von einem Arzt zum anderen gegangen, habe gehofft, dass einer so die Wurzel des Problems findet. Aber mir war klar, wenn sich da jetzt nichts ändert, dann hast du ein Problem. Dein Körper ist dein Kapital. Du musst immer das Maximum rausholen und wenn da dein Körper dir halt einen Strich durch die Rechnung macht, dann hast du halt im Profifußball ein Problem. Und das war dann leider ja auch so mit Mitte 23 irgendwann, dass ich dann vor dem Karriereende stand, mir auf einmal so dieser große Traum, für den ich immer gelebt habe, wo ich immer so gedacht habe, okay, wenn ich mal Profi bin, dann habe ich alles, dann bin ich glücklich, dann habe ich ein erfolgreiches Leben. Auf einmal platzt dieser Traum weg und Freunde mittlerweile einen guten Job gehabt, studiert. Bei dir gab es immer nur Fußball und die eine Sache, die dir immer so das Wichtigste war, die kannst du jetzt plötzlich nicht mehr machen. Und das war für mich damals schon so ein herausfordernder Moment. Sehr viel Frust, sehr viel Enttäuschung. Nicht zu wissen, wie es dann auch weitergeht und so. Also war eine taffe Zeit.
Ja, ist ein richtig guter Punkt, weil ich glaube, so Stories bis zu diesem Punkt hört man viel einfach. Also es gibt mittlerweile so viele, sei es jetzt in den Printmedien, bei Kicker, Bravo Sport oder so, was ich früher gelesen habe, so, man kennt die Stories einfach mittlerweile, gerade so vom Dorfverein zum Profi und meistens dann halt auch einfach von den Profis, die es geschafft haben. Und das finde ich halt dann einen spannenden Punkt, den ich ja selber auch erlebt habe, aber den, wo ich jetzt auch richtig gespannt bin, von dir nochmal so ein bisschen zu hören, dass es einfach auch so, so viel, viel mehr als die es schaffen, gibt es Menschen, die es nicht schaffen. Und das auch so ehrlich, wie du das jetzt beschrieben hast mit dem, ja, eigentlich habe ich halt drauf hingearbeitet und das war so ein bisschen mein allerhöchstes Ziel. Und wenn das dann wegbricht, was bleibt überhaupt? Und ja, da würde ich halt einfach mal fragen, wie war das auch schon, also in jungen Jahren, im Jugendlichen, wo du am Anfang gesagt hast, ja, ich habe schon auch angefangen mit dem Ziel, Profi zu werden. Wie war das, wie hat sich das entwickelt, dass du an diesem Punkt dann am Ende nicht in Depressionen gefallen bist oder, weil das weiß ich ja auch selber, dass du das nicht bist, aber wo ich glaube ich schon, wo viele sich zumindest am Rand dahin befinden, wie konntest du das verarbeiten, was war der Weg dorthin?
Ja, erstmal war es natürlich viel Frust und Enttäuschung, das will ich auch gar nicht kleinreden. Da hat mir schon erstmal auch die Perspektive gefehlt. Allerdings bin ich ein paar Jahre vorher schon zum Glauben an Jesus gekommen und das hat mir in dieser Phase sehr, sehr viel Halt und Trost gegeben. Ich weiß noch, da gab es einen Bibelvers, der war mir immer wieder so vor Augen, wo ich nicht wusste, wie ich weitermachen soll. Der steht in Sprüche 3, Vers 5 und 6. Da steht, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Mhm. Und dieser Vers, der ist mir in recht kurzer Zeit oft begegnet und hat mir irgendwie Mut gegeben, nicht die Flinte komplett ins Korn zu werfen und aufzuhören, weil natürlich, ich stand da und ich hatte auch viel Frust, auch Gott gegenüber damals. Weil ich so gedacht habe, hey, wieso kann ich jetzt nicht einfach noch ein paar Jahre Fußball spielen und es kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, so dass jetzt hier meine Karriere vorbei ist nach all dem, was du investiert hast und erst recht nicht zu wissen, auch gewissermaßen eine Angst existenziell, ja, du hast dein Geld damit verdient und so, wie geht's jetzt weiter? das war natürlich irgendwo ein Prozess, aber dann immer wieder dieser Vers, vertrau mir von ganzem Herzen mehr als auf deinen Verstand. Und dein Verstand sagt dir beschissen, du willst da schnell wieder raus. Das kennt jeder andere auch in gewissen Lebenssituationen. Und der Herr sagt, vertrau mir mehr als auf deinen Verstand, weil er nicht durch unseren Verstand limitiert ist und weil er auch aus den Dingen, die vielleicht nach unserem Ermessen anders gelaufen sind, als er hofft, was Gutes machen kann. Und das war für mich damals so ein Punkt und das Versprechen hinterher auch in diesem Vers, erkenn mich bei allem, was du tust, so, beziehe mich mit ein, dann werde ich deine Pfade ebnen.
Krass, aber ich finde, so ein Vers, klar, den liest man und der gibt einem auch dann Kraft, aber wie kam es auch so dazu, dass du den wirklich ernst nehmen konntest, ne? Dass du wirklich Gott schon als den Versorger, als Vater kennenlernen konntest. Ja. Also nimm uns da gerne auch...
Das war ein paar Jahre vorher. Also ich bin aufgewachsen, ja, es gab immer nur Fußball. Das war so mein Leben. Und ich habe zwar immer mal wieder Überschneidung gehabt, auch mit dem christlichen Glauben. So, ich bin, ich sage immer klassisch, so landeskirchliches Umfeld groß geworden. Meine Eltern haben einen engen Bezug auch zur Landeskirche, evangelisch bei uns im Dorf. Und dementsprechend war ich ab und zu als kleiner Junge in so einer Jungschargruppe von der Kirche, so eine Jugendarbeit. Ich war irgendwann dann auch konfirmiert worden, habe es aber ehrlicherweise nur gemacht, weil es jeder gemacht hat damals, weil es die Eltern wollten. Den dritten Grund, den kennt ihr auch, war bei euch wahrscheinlich ähnlich, naja, wegen gutem Geld. Nicht, weil ich jetzt irgendwie herausfinden wollte, ob da wirklich was dahinter steckt oder nicht. Und dementsprechend war ich im Gottesdienst gesessen. Weil was halt musste, habe auf die Uhr geschaut, habe immer gehofft, dass das schnell wieder vorbeigeht, damit man so den Ding nachgehen kann, wo ich mir wirklich ein erfülltes Leben erhofft habe. Und da hat halt Glaube absolut keine Rolle gespielt, sondern für mich war Fußball und andere Dinge so das, was mir Sinn gegeben hat, wo ich mir ein erfülltes Leben oder Glück und all diese Dinge erhofft habe, wo ich gedacht habe, wenn ich das mal erreicht habe, dann.
Mhm. Und vor allem, man hat ja auch immer so einen kleinen Vorgeschmack bekommen, oder? Immer wenn man ein Spiel gewonnen hat, also kenne ich halt noch so von mir, immer wenn man ein Spiel gewonnen hat, wenn man wieder so ein Angebot bekommen hat von einem besseren Verein, dahin gewechselt, dann hast du
viel.
Genau, dann hast du schon so ein bisschen
gutes Gefühl, Anerkennung. Gutes Gefühl.
Ja.
Ich hatte es einmal in der Schule, da gab es einen, der hat mich immer gemobbt, so ein Neuntklässler. Und irgendwann hatten wir dann ein Fußballspiel mit meinem Dorf gegen das Nachbardorf. In der Schule habe ich immer versucht, einen großen Bogen rumzumachen. Auf einmal stand der am Spielfeldrand, weil er aus dem Dorf kam, gegen das wir gespielt haben. Natürlich hat er mich gleich gesehen, hat auch reingerufen, so Hackfresse, viel Erfolg und so. Und ich so, oh je, jetzt ist er hier auch noch am Start. Dann habe ich 11 Tore gemacht, ja, wir haben 12-0 gewonnen. Von dem Moment hat er nie mehr wieder was Schlechtes über mich gesagt. Und dann natürlich, dann hast du ein Angebot von Reutling, dann wechselst du, bist du der Reutling-Spieler in der Schule. Dann wechselst du zu Nürnberg, dann schreibt eine Zeitung über dich, deine Freunde bringen so einen Zeitungsartikel in die Schule mit. Und auf einmal abends Geburtstagsfeier, ein paar Mädels, ja, die ich damals interessant fand. Heute gibt es nur noch eine, muss ich dazu sagen. Und das war damals schon, war schon ein gutes Gefühl. Und klar, und dann parallel so das Glaubensding war eher so ein bisschen langweilig und so. Und ich habe zwar immer irgendwie an Gott geglaubt, für mich war es immer nachvollziehbar, dass das Leben jetzt nicht ein reiner Zufall ist, so komplex, wie das überhaupt alles miteinander verwoben ist und funktioniert. Da habe ich immer gedacht, das muss einen Ursprung haben, Sonnenuntergang, Sternenhimmel, Tierwelt, das waren alles Dinge, die mich fasziniert haben, aber es hat halt nichts mit meinem Leben zu tun gehabt. Und ich bin dann ja mit 16 ausgezogen und dann war dieses Thema Glaube für mich auch komplett erledigt, so kein Bibellesen, kein Beten, keine Gottesdienste mehr.
Und in Nürnberg dann?
Ja, in Nürnberg war das erstmal erledigt, war ja weit weg von zu Hause. Ja, das Umfeld so ein bisschen kirchlich noch geprägt, das war weg und dann war das auch erledigt, weil es nicht mein eigenes war. Das war so lange der Fall, bis ich dann mit 18 eine Begegnung hatte. Ja, nach einem Fußballspiel mit einem Sportmentor von SAS, der Chris Böck, Sportluft Sportler. Und der kam auf mich zu nach einem Spiel, hat mich da mal angesprochen. Ich wusste erst später, dass er irgendwo mitbekommen hat über einen Geburtstag von einer Bekannten, wo meine Mutter dann mal war, dass ich bei Nürnberg spiele und so. Das hat der Herr auch so gelenkt und geleitet. Das wusste ich aber damals noch nicht. Der kam halt auf mich zu, hat sich vorgestellt und wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen und ich habe halt ein bisschen überrascht reagiert, weil es kommt ja ab und zu vor, will jemand was von dir, ne, bisschen Smalltalk oder Autogramm oder irgendwas. Aber dass jetzt einer wie er dann recht schnell über den Glauben sprechen wollte, ist mir bis dahin noch nicht begegnet. Und ich war nicht ganz abgeneigt. Ich sage immer, Genki versteht es, ne, als Schwabe, wenn man zum Essen eingeladen wird. Das ist dann passiert, aber nicht nur das, sondern ich kannte auch SRS von so einer Kickerbibel. Ja, meine Mutter hat mir früher öfters aus so einer Kickerbibel vorgelesen, wo so Zeugnisse drin sind von gläubigen Fußballprofis, wie sie zu Jesus gefunden haben. Und sie hat immer gedacht, wenn sie mir das erzählt, dass Jesus wichtig ist, juckt den gar nicht. Aber die Fußballer, die der so cool findet, dann hört er vielleicht zu. Und die Kickerbibel wird von SRS mit rausgebracht und das war irgendwie so ein Bezug. Und ich bin dann mitgegangen zu diesem Abendessen mit ihm und da hat es wirklich bei mir richtig eingeschlagen. So, die Botschaft, die er mir erzählt hat, war nichts Neues. Ne? So die Grundlagen vom christlichen Glauben. Dass es einen Gott gibt, der mich liebt, der mich geschaffen hat, der einen Plan für mein Leben hat und dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um für meine Sünden, für meine Schuld, für meine Fehler, für alles, wo ich nicht in Liebe gegenüber meinem Nächsten und Gott gegenüber gelebt habe. Und ich wusste, das war eine Menge in meinem Leben, um dafür am Kreuz zu sterben und aufzuerstehen, damit ich durch Glauben an ihn ewiges Leben haben kann. Das war die Botschaft, früher oft gehört, aber an dem Abend hat es irgendwie angefangen, in meinem Herzen was zu machen, weil ich glaube, ich habe das erste Mal so verstanden, warum das mit Jesus überhaupt nötig war so, und warum das was mit meinem Leben zu tun hat. Ja, so dieses Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das fand ich immer nicht schlecht. Ich war überzeugt, dass das gut ist. Und das Spannende ist, auch wenn ich heute Leute frage, die sagen fast immer, ja, das ist ein guter Wert, so sollte es eigentlich sein. Das Problem ist nur, was mir dann klar geworden ist, wenn ich in mein Leben reinschaue, ich verfehle diesen Maßstab meilenweit. Mhm. Ich habe nie meinen Nächsten geliebt, immer wie mich selbst. Das habe ich nicht gemacht. Und zu wissen, okay, auf der einen Seite, ich weiß, was gut ist, was Gottes Maßstab ist, was er möchte, aber in mein Leben zu sehen und zu schauen, dass ich diesen Maßstab komplett, wenn ich da reinblicke, versage oder nicht treffe, das war für mich dann so eine Realität, die mir da bewusst geworden ist. Und ich bin dann nach Hause gekommen, um da dann eben zu hören, auch schon von dem Christ, so sehr hat Gott die Welt geliebt, ja, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Das war eine Botschaft, die hat mich damals als Antwort auf dieses Problem, dass ich den Maßstab Gottes nicht erfülle, sehr, sehr am Herzen berührt. Und ich kam nach Hause, der Plattenhardt, mein Zimmerkollege Marvin, der war nicht da und so hatte ich ein bisschen Ruhe. Dann habe ich einfach mal, weil es mich bewegt hat, gebetet. Ich kannte das noch von früher, dass man mit Gott reden kann, wenn man was auf dem Herzen hat. Und ich habe einfach so gesagt, wenn es mit dir wirklich stimmt, Jesus, dann will ich dich kennenlernen, dann komm du auch in mein Leben rein. Und das Schöne ist, dass er dieses Gebet gehört hat. Ich sage immer, das war wie so ein Vorhang, der plötzlich weggezogen wird. Ja, früher war das so langweilig, war echt Gottesdienst und oh, wann ist vorbei, ich konnte damit nichts anfangen, Bibel lesen und so. Wie ein Vorhang anzuschauen vorm Fenster, das gibt dir nichts, du siehst da nichts und auf einmal wird der Vorhang weggezogen. Du hast eine komplett neue Realität vor dir, das wird für dich greifbar. Riesen Sehnsucht bekommen, mehr in der Bibel zu lesen, mehr über Jesus zu erfahren. Angefangen in so einer Kickerbibel zu lesen. Das war eigentlich so der Startpunkt,
ja, wo ich gemerkt habe. Mehr Kontakt zum Chris Böck?
Ja, genau, das war auch wie so ein Vater, ne? Der hat mich da weit weg von zu Hause so angesprochen und Beziehungen zu mir aufgebaut und ich konnte mit dem immer kommen, mit allen Fragen, der war immer wieder da, haben Kaffee getrunken, geredet. War sehr, sehr gesegnet damals die Zeit, ja, war eine große Hilfe.
Und wie alt warst du da?
Da war ich 18. Mhm. Und der hat mich dann auch eingeladen, ne, auf so ein Highlight für mich, so ein Sportlergottesdienst mit meinem Kindheitsidol José Roberto. Brasilianische Nationalspieler kennt ihr alle noch.
José Roberto da Silva Junior, sein bürgerlicher Name.
Genau, der.
Ich habe seine Biografie gelesen.
Ja, ist da Wikipedia offen noch. Ne? Ja. Nee, also José Roberto war wirklich mein Kindheitsidol. Real Madrid, Bayern München, Topstar. Fußballerisch 1A. Und jetzt höre ich, da ist so ein Sportler-Gottesdienst. Kommen Spieler von Schalke 04. Du weißt auch noch Schalke.
Ja. Rafinha oder so?
Ja, Bordon, Corani, das war Champions League. Und Spieler von Dortmund und der Prediger José Roberto. Ich mit 18 gerade die ersten Male bei den Profis, habe so gedacht, krass, jetzt bin ich endlich so in den Kreisen, wo ich immer hin wollte, mit Bundesligaspielern privat abzuhängen. Sind wir da hingefahren, in irgendeinem Hotel haben die sich getroffen, dicke Autos vor der Tür. Es war eh so, ich kam da hin, auf einmal steigt da Corani aus, José Roberto, Bordon und ich denke so, Alter, was geht denn hier ab? Und große Augen kriegt. Und dann war das so eine Hotellobby, gab es ein bisschen was zu essen, so was zu trinken. Dann irgendwann hat die Musik angefangen zu spielen, coole Musiker. Und dann hat José Roberto angefangen zu predigen. Und er hat diese Fußballer angeschaut, hat zu denen gesagt, ich weiß, ihr könnt euch alles leisten, was ihr wollt. Ihr könnt euch jeden Wunsch erfüllen. Ihr könnt mitnehmen, was ihr möchtet. Euch stehen materiell alle Türen offen, jedes Vergnügen, jeden Spaß. Aber, und dann kam die Frage, seid ihr wirklich glücklich? Und ich habe immer so gedacht, wenn ich mal Profi bin, dann bin ich glücklich. Jetzt ist da einer, der hat das alles. Mhm. Und dein Kindheitsidol noch dazu, da hörst du ganz genau zu. Das habe ich dann gemacht. José Roberto hat gesagt, ihr dürft nicht vergessen, ihr seid ohne was in die Welt gekommen. Ja, kurzfristige Freude gibt es dir vielleicht schon, aber du merkst recht schnell, es erfüllt dich nicht. Final in deinem Herzen, ihr seid ohne was in die Welt gekommen. Genauso werdet ihr wieder gehen müssen. Die Frage ist, was bleibt am Ende von eurem Leben noch übrig? Und dann hat er Matthäus 16, 26 zitiert. Was bringt es einem Menschen, ja, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei seine Seele oder sein Leben verloren geht? Also sinngemäß, wenn du Karriere machst, Geld verdienst, jedes Vergnügen, jeden Spaß mitnimmst, aber am Ende merkst, dass du leer dastehst, dass du nichts davon mitnehmen kannst. Was bringt es dir am Ende des Tages, wenn du an dem vorbeigelebt hast, der deine Seele retten kann vor diesem Problem, was ich gerade auch angesprochen habe, dass wir wissen eigentlich, was gut ist, aber den Maßstab Gottes komplett verfehlen. Und das war für mich damals sehr, sehr prägend, weil da waren Bundesliga-Profis mit Tränen in den Augen. Da habe ich so gemerkt, die Grundfragen im Leben, ja, was gibt mir Wert, was gibt mir Sinn, warum lebe ich überhaupt, wofür, was passiert nach dem Tod und so diese tiefen Fragen. die waren für die trotz Ruhm, Anerkennung, Geld und all diesen Sachen auch nicht geklärt. Und heute ist es mir durchaus bewusst, dass wenn Gott uns für die Ewigkeit geschaffen hat, wie es die Bibel sagt, das heißt nicht nur für 70 oder 80 Jahre, dann ist ja irgendwo auch nachvollziehbar, dass wir alle auf der Suche sind, aber dass vergängliche Dinge des Ewigen uns nicht final stillen können, sondern das kann nur der Ewige selber machen. Mhm. Und das ist immer wieder was, so eine Erfahrung, auch wenn man mit Fußballern redet, ne? Kurzfristig cool, bist der Größte, kriegst so viel, aber irgendwann merkst du dann, es reicht einfach nicht. Mhm. Es ist immer noch eine Lücke da. So, und das war damals für mich sehr prägend. Und da habe ich mich dann durch die Gespräche mit den Fußballern, auch viel durchs Bibellesen, Gespräche mit dem Chris, habe ich mich irgendwann bekehrt. Krass. Da habe ich so gewusst, okay, das ist es. Genau das habe ich immer gesucht. Jesus gibt mir Antworten auf diese Fragen. Mhm. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und durch ihn kann ich wieder mit Gott ins Reine kommen, kann Vergebung empfangen, aber auch Erfüllung, etwas, was ewig bleibt, was nicht irgendwann wegbrechen wird. Und das war dann eben auch in meinem Karriereende, wo wir vorher schon waren, ein großer Trost, ja, zu wissen, dass da ein Gott ist, der mich wirklich liebt, der auch die schwierigen Momente zu was Gutem werden lassen kann und der vor allen Dingen auch die Kontrolle hat. Und ihm zu vertrauen, das war für mich einfach ein Halt, dass ich weitergehen konnte und sagen konnte, okay, ich weiß nicht, wozu das jetzt gut ist, aber vertrau mir mehr als auf deinen Verstand. Verstand sagt beschissen, der Herr sagt, vertrau mir, okay, ich gehe einfach weiter. Und bis heute darf ich ja sehen, wie Gott auch das dann im Rückspiegel so wunderbar zusammengefügt hat. Dinge, die ich jetzt damals noch gar nicht gesehen habe. Und es war ein Prozess durch viel Frust. Aber heute kann ich ihm echt auch teilweise dafür danken. Mhm. So, ja, hat auch was mit Fußball, mit Vision zu tun und was dann noch alles so kam.
Herrlich. Ich habe das letztens übrigens auch bei Davy im Zeugnis gehört. Ne? Der hat auch ein Interview gegeben und hat sehr, sehr ähnlich auch so rübergebracht, dass er auch geglaubt hat, wenn er dann irgendwann ganz oben ankommt, dass es dann eben so genau dieses Loch irgendwie füllt im Herzen und hat dann halt festgestellt, es ist halt nicht so.
Bei ihm war es auch so ein bisschen die Frage, bist du wirklich glücklich?
Absolut. Und da stecken so viele drin, deshalb ist es...
Bei uns gab es auch immer in der Kabine, so in der Jugend, haben wir öfters über Profis geredet, die jetzt so frisch Profi geworden sind, vielleicht auch schon welche, die man kannte. Man hat so selber U17 gespielt, U19-Spiele hat es dann irgendwie so dann in Bundesliga geschafft. Und dann haben wir immer so gesagt, ja, der hat es jetzt geschafft. Mhm. Und es war so irgendwie so ein bisschen, als wäre der jetzt da angekommen, wo wir alle hinkommen wollen und wo es gefühlt
das Leben losgeht.
Genau, das Leben geht los, es gibt keine Sorgen mehr, so du bist Profi, was gibt's mehr? Mhm. Und ich glaube, das wird einem immer so ein bisschen suggeriert in diesem Geschäft auch. Klar, auch außerhalb vom Fußball natürlich auch, aber im Fußball halt irgendwie so mit diesem Ziel Profivertrag und Profi sein. Und viele von außen vielleicht auch irgendwie so sagen, ja, was hat denn Fußball so mit dem eigenen Leben, mit den Emotionen zu tun? Das ist doch so dein Beruf, damit verdienst du Geld. Aber es ist halt so viel mehr. Mhm. Und gleichzeitig dann halt auch krass, dass du den Glauben dann auch direkt so mit dem Fußball verbinden konntest. Also, dass du halt gesagt hast, das, was ich im Fußball nicht gefunden habe, finde ich im Glauben und kann dadurch dann auch anders Fußball spielen. Und das wird mich halt auch noch so zum Schluss interessieren, bevor wir dann in der Folge danach dann auf Fußball
mit Vision. Wie es weiterging, ja.
Genau, weil das ist natürlich auch spannend, ne? Wie macht einer, der es nicht, in Anführungszeichen, nicht geschafft hat, also zumindest nicht in die Bundesliga so als Profi geschafft hat, wie geht es denn überhaupt weiter und was spielt der Glaube dann auch für eine Rolle? Aber vielleicht trotzdem noch so zum Schluss, hat sich dein Fußballerleben dann auch nochmal geändert? Also
inwiefern? Mit 18 dann.
Genau.
Ja, voll. Also es hat mir ein bisschen mehr Gelassenheit gegeben, würde ich sagen. Es hat mir auch eine neue Perspektive geschenkt, nicht mehr nur nach mir zu gucken und zu denken, mein Leben hängt jetzt da dran. Ich finde es spannend, weil irgendwo war eine Liebe da, auch ein Blick für andere, die ich so vorher nicht kannte. Ich habe da echt auch eine Veränderung wahrgenommen, nicht nur in der Art und Weise, dass ich auf einmal eine Sehnsucht hatte, Bibel zu lesen oder so. Früher war für mich Lesen immer eine Katastrophe. Jetzt war das für mich so die schönste Zeit am Tag, abends meine Bibel aufzuschlagen, zu gucken, wer war Jesus, was hat er gemacht und so. Und es war irgendwo so eine Zeit, ganz persönlich, und hat mir richtig, richtig viel Nahrung gegeben und auch Freude und auch irgendwo eine Kraft, die ich vorher so nicht hatte im Persönlichen. So, es ging jetzt gar nicht irgendwie um was Religiöses, sondern einfach um diese Beziehung mit Jesus, das zu erleben, dass er da ist, dass ich mit ihm durchs Leben gehen kann und so. Das war für mich echt eine Veränderung. Damit kam auch eine riesen Sehnsucht, diese Botschaft weiterzuerzählen. Mhm. Ja, ich erinnere mich noch dran, dass ich dann angefangen habe, Mitspieler einzuladen zu so Bibelkreisen in Nürnberg beim Chris zu Hause. Und das ist auch eine spannende Story, weil es gibt einen anderen Sportmentor, der auch viel mit Bundesligaspielern arbeitet in Bezug auf den Glauben und so. Und den kannte ich schon von vor ein paar Jahren davor, also auch in dieser Zeit mit Zé Roberto und so. Und dann habe ich irgendwann den eingeladen mal mit dem Chris zusammen, dass er kommt. Das war dann nach meiner Bekehrung, so ein halbes Jahr, Jahr später. Und dann kam er da von Schaffhausen, ja, Schweiz, da hochgefahren nach Nürnberg. Und ich habe meine Mitspieler eingeladen und alle haben halt so gesagt, ja, oh, cool, okay, und hier und was weiß ich. So 6, 7 Spieler eigentlich gedacht, dass sie kommen. Und dann sitzt mir bei dem am Abend, der hat richtig gut gekocht und so. Und dann kommt eine Absage nach der anderen. Beim einen, der muss noch mit dem Hund Gassi gehen. Beim anderen kam der Berater und so. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und dann hat der Mario, so hieß der damals, gesagt, ja, das ist manchmal so. Im Fußballgeschäft ist okay. Jetzt sind wir hier, beten wir, reden wir und so. Mhm. Hat sich voll Zeit für mich genommen. Und es war so ein Startpunkt. Ja, 7, 8 Jahre später war am selben Ort in Nürnberg ein Bibelkreis mit teilweise 10 bis 15 Profispielern von der Profimannschaft. Und das war so der Startpunkt damals, ja, eigentlich so ein völliger Flop. Aber dazu die Arbeit ein bisschen angefangen, auch mit so Sportlergottesdiensten für mich persönlich. Das ging ja später in München dann auch weiter. Und dieses Anliegen hatte ich sehr stark als Spieler schon. Diese Hoffnung, die ich empfangen habe, ja, dass auf einmal diese neue Welt, die sich aufgetan hat, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist und so, das weiterzugeben und auch drüber zu reden, Mitspieler einzuladen. Und auch da, ja, die größte Hoffnung, die es im Leben gibt und wahren Gewinn über dieses Leben hinaus und einen echten Halt, all diese Dinge, ja, wo ich vorher im Fußball viel gesucht habe und gemerkt habe, oh, wackeliges Fundament, hier ist jetzt was, jemand, der kann die Antworten geben auf die Frage, wo gibt es bedingungslosen Wert, der nicht nur von deiner Leistung abhängt, von deiner Performance, was Leute über dich denken. Mhm. Da im Fußball, da wirst du an einem Tag gefeiert, am anderen bist du der größte Depp. Es ist immer an Bedingungen geknüpft. Wo gibt es diese bedingungslose Liebe? Jesus möchte sie dir schenken. Mhm. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das musst du dir nicht erarbeiten, egal wo du herkommst, welchen Hintergrund. Und diese Liebe ist sichtbar geworden durch das, was Jesus für uns gemacht hat. Mhm. Ja, aber auch die Frage, was bleibt am Ende übrig? Wo ist ein festes Fundament? Fußball bricht irgendwann weg. Das, was Jesus dir schenkt, das bleibt für alle Ewigkeit. Und das waren lauter so Dinge, wo ich gemerkt habe, so, oh, krass, wenn das wirklich stimmt und ich war dann wirklich überzeugt auch durch diese Erlebnisse und so, dann gibt es nichts Größeres als das. Und das musste ich einfach, wo das Herz voll ist, das geht den Mund über, das musste ich einfach weitergeben.
Du warst dann auch, warst du auch direkt in der Gemeinde oder so, war das noch in
Nürnberg? Anfangs nicht so wirklich. Also ich war mal zu Hause ab und zu, das klassische Programm, mal mitgekommen. Oder wenn so ein Jugendevent war. Ich weiß noch, es gab da so ein Pfingstjugendtreffen in Aidlingen. Da mussten wir früher als Kinder ab und zu mal hin. Und ich fand es immer schrecklich, da hinzugehen. Und es war für mich der langweiligste Tag überhaupt, an Pfingsten da auf den Berg zu gehen, so ein paar Schwestern zuzuhören. Ja, so eine Schwesternschaft, so ein christliches Programm. Und dann komme ich wieder. Nachdem ich mich bekehrt habe, da war das Aidlinger Pfingstjugendtreffen und ich habe mich da erinnert, ja, lass doch mal da hinschauen, zu meinem Cousin gesagt, hingefahren und es war der schönste Tag, den ich mir vorstellen konnte. Ich bin von einem Seminar ins andere mitgenommen, was ging und irgendwann sagt mein Cousin zu mir so, hey Manu, was ist eigentlich mit dir passiert und so. Und da habe ich gemerkt, es hat sich was verändert in meinem Herzen, es ist was neu geworden. Ja, und das war einfach so der Blick auf den Fußball, ne, das Wissen, da ist jemand, der mit dir ist und der einen Plan für dich hat und das ganze Wissen, das hat ganz neue Dimensionen bekommen.
Mhm. Ja. Und das finde ich auch immer so herrlich, so diese Veränderung zu sehen. Weil das ist ja was, was man irgendwie nicht erklären kann. Weißt du, was ich meine? Du siehst einen Menschen, du kennst ihn, du weißt, wie er seinen Alltag lebt, du weißt seine Routinen und sowas. Hm. Und dann von heute auf morgen merkst du diese positive Frucht auch, die da rauskommt und denkst, das ist ja Wahnsinn. Hm. Wie ich den Menschen noch kennengelernt habe vor einigen Wochen, vor einigen Monaten, wie es du jetzt beschrieben hast, was dein Cousin bei dir da gesehen hat. Und dann denkst du dir, wow, was ist da passiert?
Wir haben auch noch ein paar Geschichten, ne, bei Fußball mit Vision, wie Gott wirkt und wie er führt und brutal, yes, also das, sehr das ermutigend.
Das ist ein sehr guter Punkt, glaube ich, auch einen Knopf zumindest für
eine die Sache Folge Sache noch? Nein. Eine Sache noch auf jeden Fall. Erzgebirge Aue.
Erzgebirge Aue.
Erzgebirge Aue ist unsere Verbindung schon sehr früh, habe ich gehört oder gelesen.
Ja.
War ja dann trotzdem nochmal so, dass du ja schon noch mal probiert hast, ne? Du hattest die ganzen Verletzungen.
Ja.
Und dann kam ja trotzdem noch mal, ich glaube, Aue und Kickers.
Ja.
Also Vertragsende 60.
Ja, also ich hatte ja die vielen Verletzungen. Dann hatte ich bei 60 einen Bündelriss, 3 Monate ausgefallen. Dadurch war Profivertrag für die Zweitligamannschaft stand nicht mehr zur Debatte. Aber für die zweite Mannschaft als Kapitän und so hätten die mich auch weiterhin behalten. Aber ich war irgendwann an dem Punkt nach 3 Jahren, wo ich so einfach für mich gedacht habe, nee, ich muss jetzt, da war ich auch vielleicht ein bisschen verbissen, ja, dann muss ich halt woanders jetzt so, ne, und habe dann das Risiko genommen, gerade 3 Monate ausgefallen, in die Vereinslosigkeit zu gehen. Und natürlich, wenn du mit 3 Monaten Verletzung da rauskommst, der Markt ist auch nicht immer so leicht. Da gab es bei mir eigentlich auch bessere Momente schon im Laufe meiner Karriere, um so einen Sprung zu machen. Und dann bin ich das Risiko gegangen, war dann echt vereinslos. Da gibt es auch eine lustige Geschichte übrigens. Ich habe mich dann selber fit gehalten zu Hause wieder mit dem Dorfverein TGV Endringen, wo ich angefangen habe. Und mein Cousin spielt dann der Kreisliga B. Und ich habe irgendwann dann von Aue gehört, der Trainer, der kannte mich noch von 60er-Zeit und der wollte mich dann mal anschauen. Im Oktober war das dann schon, also schon eine gewisse Zeit vergangen. Saison lief schon, die neue. Und ich habe mich immer nur mit Joggen und selber Krafttraining und so fit gehalten. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt Probetraining bei Aue. Die haben dann so ein bisschen Interesse gezeigt. Ich muss noch mal auf jeden Fall mich irgendwo fit halten oder mal einen Ball am Fuß haben. Und da habe ich meinen Cousin gefragt, ob er mich mitnimmt zur Kreisliga-Mannschaft, um dort mitzutrainieren. Und der Trainer, der kam von außerhalb, der kannte mich halt nicht, alle anderen schon. Hat er so gefragt, du, kann mein Cousin heute mal mittrainieren? Und der so, oh, ja gut, okay, kann er mittrainieren und so. Dann habe ich da halt alles auseinandergepflückt. Also wirklich, war auch mal schön, hat Spaß gemacht. Ich habe wieder gedacht, ich bin Ronaldinho oder so. Auf jeden Fall.
Noch ein Zehner.
Komme ich danach in die Kabine, sitzt der Trainer so, weißt du, vorm Duschen nur mit Handtuch, so mir gegenüber, guckt mich so an, sagt er so, Manuel, gell, war es Manuel? Ich sag so, ja, 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 wo spielst du eigentlich? Dann sage ich so, ja, nirgends. Dann sagt, guckt er so kurz und dann sagt er, ja, könntest du dir nicht vorstellen, vielleicht bei uns mal wieder anzufangen oder so. Und dann lacht so einer aus der Dusche, sagt so, hey, Rainer, dem sein Gehalt kannst du gar nicht zahlen. So, weißt du, hat er so rausgerufen und so. Und dann hatte er sich, war es danach übelst peinlich, wo er so gehört hat, okay, Profi und so. Genau, und dann war ich bei Aue, hab dann super trainiert dort, war wirklich bombastisch, auch ein cooles Team.
Auch Umfeld, ne?
Ja, die Truppe und so war echt besonders. Habe ich nicht so von 60 oder anders gekannt. Mhm. So ein richtiges Teamgefüge, qualitativ schlechter, muss man sagen. Mhm. Von den Einzelspielern aber wirklich eine richtige Truppe. Und ich habe aber richtig gut da trainiert und so.
War das damals zweite Liga?
Zweite Liga, ja. Und der Trainer, der kam so zu mir, ne, am Anfang, hat so gesagt, warum bist du vereinslos? Sag ich so, ja, weil ich noch nichts gefunden habe. Dann sagt er, ja, wenn man nicht alles dafür tut, dann findet man auch nichts. Wenn es nicht funktioniert, hier, ich schicke dich gleich wieder heim. Ich habe gesagt, Alter, was ist hier los und so.
Ne? Weißt du noch, wer das war?
Ja, keine Namen, klar weiß ich das. Okay. Nee, das war eine spannende Begegnung. Und dann war es mir schon so ein bisschen, na, was ist denn hier los? Und jetzt trainiere ich einfach. Das hat mir eigentlich ganz gut getan, wie er mich so da provoziert hat auch. Und da habe ich richtig gut trainiert. Und dann war es schon so weit, dass sie halt verhandelt haben mit meinem Berater und so. Ich sollte noch ein Testspiel gegen Hertha machen. Dann ist Abschlusstraining. Und dann wieder Muskelbündelriss.
Nein.
Und dann war ich natürlich, dann haben sie gesagt, ja, so können wir dich jetzt nicht nehmen und so. Natürlich kann im halben Jahr nochmal kommen. Ich war so frustriert, ja, dass ich dann endgültig also weg musste. Bin nach Südafrika geflogen, habe dort in einem Projekt gearbeitet, im Gefängnis. Und einfach, um das so zu verarbeiten, weil ich so gemerkt habe, oh, da ist echt eine richtige Welt nochmal zusammengebrochen. War nochmal kurz Hoffnung da, dann doch so ein bisschen nach Vereinslosigkeit nochmal einen Sprung in die zweite Liga reinzumachen. Und dann stehst du auf einmal da wieder mit einem Bündelriss. Und da habe ich gewusst, das ist eine längere Kiste. Ja, und dann war Südafrika so ein Verarbeitungsprozess, aber das werde ich dann der nächsten Folge.
Ich wollte gerade sagen.
Die Knast-Stories und so kann man dann da gut aufgreifen.
Perfekter Übergang.
Ja. Ja, wobei ich halt einfach nochmal, also wenn ich jetzt die Geschichte, habe es ja schon öfter gehört, auch ehrlich gesagt von Manu, so immer mal zumindest auch Teile, aber was mir jetzt echt nochmal aufgefallen ist, ist auch so diese reine Gnade. Ja, also du bist nicht irgendwie selber von dir aus so gesagt, ja, ich will jetzt Jesus kennenlernen, sondern ja, Gott hat halt einfach so Chris geschickt und da hat er durch ihn dann diese Botschaft dir nochmal ins Herz gesprochen und das so hat Jesus dich einfach gefunden.
Viel auch vorbereitet schon vorher.
Ja, das ist absolut. Echt, also hat mich jetzt nochmal neu berührt und richtig schön. Danke dir auf jeden Fall schon mal.
Was sehr mir gerne. Noch hängen geblieben ist, elf Butzen einfach.
Damals elf Butzen. Das denkt man gar nicht,
wenn man mich so sieht. Eigentlich?
Nee, Stürmer.
Stürmer?
Ja, das war ja, was war ja,
Position
das? Das war D-Jugend oder so. Ich bin immer dann, umso höher ich kam, nach hinten geschoben worden. Aber damals halt so auf dem Dorf, da nimmst du den Ball, legst ihn dir selber rein, überrennst alle und schießt den Ball halt rein. Das halt die ganze Zeit. Dann ist halt noch so ein, ja, hohes Leistungsgefälle. Ist trotzdem, kann man noch, ja,
kann man auch
deshalb erzähle ich das auch gerne.
Kann man der Kicker-Bibel noch nacharbeiten, nochmal so, größter Folge oder so.
Müssen wir mal noch korrigieren.
Ja, das ist auch ein schönes Ende. 11 Butzen, nehmen wir mit für heute, oder? Und
Überschrift.
Ja.
Manuel Bühler, 11 Butzen.
Nee, ich denke, ja, somit können wir auch aufhören. Top. Für heute. Mhm. Und freuen uns, dass wir jetzt an der nächsten Folge gleich anknüpfen können an deine Story, beziehungsweise dann einfach Einblicke kriegen, wie Fußball mit Vision überhaupt angefangen hat, wie sowas entsteht, weil es ja schon auch was Einmaliges ist. Und da darf jeder der Zuschauer und Hörer gespannt sein. Und auch, wie wir schon angekündigt haben, ist es so Karriereende, was macht man dann? Mhm. Das ist sicherlich auch ein schöner Punkt, aber dann, wie gesagt, hauptsächlich Fußball mit Vision und in dem Sinne.
Und auch in dem Alter. Ich finde, da seid ihr beide, finde ich, ihr werdet das so vielen, es gibt so viele Leute, die eben mit Anfang 20, Mitte 20 genau an dem Punkt stehen und dann halt irgendwie, keine Ahnung, sich in irgendwas verrennen, anfangen alles anzuzweifeln. Mhm. Ich glaube, für die ist auch dein Zeugnis, Manu, eine riesen Ermutigung, dass es eben noch was viel Größeres gibt, was nicht gekoppelt ist an Fußball.
Yes. In dem Sinne, Gottes Segen.
Ja, danke. Und an uns auch, aber, oder?
An euch auch.
Okay, dann. Gottes Segen und freut euch auf die Fortsetzung.